Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Liebe Radiofreunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung. Sie hören Mikros Dynamis im Programm von DWG Radio. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Alexander Schmidt. Heute wird es international bei uns. Zu Beginn der Sendung hören Sie Teil 4 des Interviews mit Julian und Carolina Tänzler. Das junge Ehepaar aus Bayreuth bereitet sich auf eine missionarische Tätigkeit in Japan vor. Japan ist also das Land der Berufung vom Ehepaar Tänzler. An dieser Stelle möchte ich einen Christen aus Japan zitieren und damit gleichzeitig sein Gebetsanliegen unseren Hörerinnen und Hörern bekannt machen. Beten Sie um Mut, von Jesus zu erzählen. Die ländlichen Gebiete sind kaum erreicht, Pastoren arbeiten bis ins hohe Alter, trotzdem sind immer mehr Gemeinden ohne Pastor. Beten Sie um junge Seminaristen und für neue Formen theologischer Ausbildung, die sich auch Mittellose leisten können. Bitte beten Sie auch für ausländische Missionare, die unter schwierigen Umständen ihr Bestes geben. Mein Land, mein Alter und meine Sprache mögen sich von der Ihren unterscheiden. Auch wenn wir uns nie persönlich begegnen, freue ich mich über die Verbundenheit im Gebet. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns im Himmel treffen werden und sehen, wie sich Ihre Gebete auf mich und mein Land Japan ausgewirkt haben. Lasst uns gemeinsam den Lauf vollenden und den Glauben halten. Hören Sie nun Teil 4 aus der Interviewreihe Japans Aufgehende Sonne mit Julian und Carolina Tänzler.
Zu der Frage, wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Nachdem ich meine Kündigung eingereicht habe, sind da auch ein paar Schwierigkeiten am Horizont aufgetaucht mit der Missionsgesellschaft. Und da gab es dann so, ich denke so fast 3 Wochen, da ging es nicht vorwärts, zurück aber auch nicht. Mein Chef hätte mich sofort wieder genommen, also ohne Probleme. Aber ich habe in meine Kündigung sehr klar reingeschrieben, warum ich kündige. Ne, und das kann man nicht einfach so wieder zurückziehen. Ne? Und ich habe auch Julian, wir haben weder gewusst, wie es vorwärts gehen soll, noch wie es zurückgehen soll. Und dann haben wir nach einigen Tagen des Ringens gemerkt, dass Gott möchte, dass wir nach oben schauen. Dass wir jetzt in dieser Zeit, wo wir einfach so in der Luft hängen, uns an ihn halten und dass wir verstehen, dass wir nicht zum Dienst in dem Sinne berufen sind, sondern in erster Linie zu ihm. In allererster Linie sind wir dazu berufen, aus ihm heraus zu leben, auf ihn zu vertrauen, von ihm abhängig zu sein. Und weil es das ist, was uns das ganze Leben auszeichnen soll und was sichtbar werden muss, jeden Tag. Es ist nicht, dass wir keine Probleme haben, sondern es ist, dass wir, ja, wie Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie kleine Kinder, könnt ihr in mein Königreich nicht eingehen. Oder was heißt das? Kinder sind abhängig. Kinder wissen, dass sie vieles einfach nicht können und dass sie einfach dazu die Eltern brauchen. Und das ist das, wie Gott uns geschaffen hat. Und er will einfach, dass wir in dem, wie er uns geschaffen hat, auch bewusst leben. Dass wir das nicht versuchen zu ignorieren oder wegzuerklären oder durch unsere Bildung, unser Können zur Seite zu schieben und dauernd auf uns zu schauen und denken, wir manövrieren uns da schon durch, sondern er stellt uns immer wieder bewusst vor Mauern, vor, hinter, links und rechts, damit wir nach oben schauen. Ne? Und das waren so wichtige Erfahrungen auf dem Weg auch bisher, weil wir gemerkt haben, alles hängt an Gott. Auch unser Dienst, er hängt an Gott. Er hängt nicht an uns. Na, weil ich bin ein Workaholic, ich kriege einen Burnout in gar nichts. Wenn mich jemand auf dem Missionsfeld lässt, würde ich mich teilweise fragen, kann ich noch schlafen? Da gehen Leute verloren, heute Nacht vielleicht. Ja? Aber zu verstehen, Jesus ist der Retter der Welt und Jesus ist Gott, nicht ich. Und Jesus weiß genau, wann das Timing ist. Und immer wieder zu lernen, auf ihm fokussiert zu bleiben. Ganz egal, ob du denkst, wie der nächste Schritt ist oder gerade von der Wand stehst. Aber diese Beziehung zu ihm, das ist Gott das Allerwichtigste. Weil er kann alles ohne uns machen. Er braucht uns für rein gar nichts. Er ist der selbstgenügsame, allmächtige, ewige Gott. Das, was er will, ist unser Herz. Und das, was er will, ist uns. Er will nicht unsere Arbeit. Ne? Das ist ein Nebenprodukt. Ne? Das Erste ist, dass wir an ihm hängen, dass er unser Ein und Alles ist. Und daraus wird dann sein Wirken fließen. Ne? Und daraus wird er dann durch uns handeln. Ne? Wie es heißt, gebt euch hin als lebendige Opfer. Das Opfer hat da nicht zu bestimmen, was gemacht wird mit dem Opfer. Der Empfänger bestimmt alles. Ne? Und das kann man nicht theoretisch wissen. Das muss man lernen, praktizieren und ausleben. Und dafür muss Gott einen immer wieder vor so ein Stoppschild stellen. So ein Rundum-Stoppschild. Damit, weil sonst rennen wir einfach und verlieren ihn aus den Augen. Ne, vor allem, wenn wir so fleißige, beschäftigte Workaholics sind. Und das weiß Gott und deswegen macht er das bei uns regelmäßig. Und dafür sind wir immens dankbar.
Wenn wir hier diesen Interviewspaziergang machen im Bamberger Land, sind ja einige Dinge in der Entwicklung. Ihr habt Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit. Und was ist so das Gebetsanliegen aktuell? Oder welche Sachen sind jetzt dringend, die erledigt werden müssen in der kommenden Zeit?
Nun ja, das sage ich öfters, aber es wäre meine Doktorarbeit. Also,
was fehlt denn noch?
Genau, es fehlt eigentlich gar nicht mehr viel. Es fehlt noch die Einleitung, es fehlt alles ein bisschen harmonisieren, dass es aus einem Guss ist. Und es fehlt noch ein kleines Beispiel am Schluss, das ist eigentlich alles. Aber ich merke, dass mir die Zeit regelmäßig davonläuft und mit anderen Dingen vollgestellt wird. Und es ist wie ein Damoklesschwert, das in der Luft hängt und ich es einfach nicht fertig bekomme. Und ich weiß nicht, wie lange Jesus es noch in meinem Leben haben will. Er könnte wahrscheinlich es in einer Woche fertig machen. Ich bete einfach, dass er die kommende Woche, wo wir eine kleine Pause haben vom College, dazu benutzt, da zu tun, was auch immer er möchte.
Also was Julian da gesagt hat mit den stille Zeiten einhalten vorhin, das ist wirklich gar nicht so einfach, weil das College ist sehr durchgetaktet. Also man hat Dienste, man hat Unterricht, man hat jede Woche ordentlich viel zu lesen, Aufsätze zu schreiben. Dann hat man Ministries, wie gesagt, wir haben eine Student Ministry, wo wir eine Universität besuchen, dort mit gläubigen Studenten auch Bibelstunden machen. Und da ist man zeitlich, man könnte rund um die Uhr zeitlich eingebunden sein. Und da wirklich sich jeden Tag die Zeit ganz bewusst rausschneiden aus dem ganzen Trubel und sagen, die verbringe ich jetzt mit Gott. Das ist echt schwierig. Also da muss man wirklich kämpfen, weil sonst ist man so beschäftigt, dass man das einfach aus den Augen verliert. Ne? Und dann eben nebenbei noch zu sagen, oh, ich würde gerne noch mein Japanisch verbessern oder ich würde gerne noch eine Doktorarbeit schreiben, ist so nachts zwischen 2 und 4 schlafet ihr völlig überbewertet. Ne? Also, nicht ganz so extrem, aber sehr nah dran. Und dann ist man ja auch noch zusammen mit wunderbaren Studenten, die alle hingehen möchten, teilweise unter Lebensaufopferung und auch an völlig unerreichten Stellen das Wort verkündigen. Und man ist mit ihnen auch nur 1 oder nur 2 Jahre, je nachdem wie lange Leute sind, zusammen. Und man möchte da auch Gemeinschaft pflegen, man möchte sich auch kennenlernen, sich auch im Glauben bestärken. Das kostet auch alles Zeit. Und dann hat man wunderbare Lehrer, die alle vom Missionsfeld kommen, einen wunderbaren Erfahrungsschatz haben, die auch im Unterricht nicht nur Wissenstransfer machen, sondern Herztransfer. Die wirklich von Herz zu Herz uns bestmöglich zurüsten wollen, uns von ihren Fehlern ganz offen erzählen, damit wir sie nicht wiederholen, von Konflikten und anderen Sachen wirklich sagen, wo sie da Schwierigkeiten hatten in Teams, mit der Kultur, wie auch immer, damit wir möglichst gut vorbereitet sind. Und das ist wirklich eine sehr gesegnete Zeit. Und dann daneben her noch ist fast unmöglich. Ne? Und deswegen unser Gebet ist wirklich, dass wir im Herrn wirklich wachsen, dass wir, obwohl die Schule nicht direkt auf Japan ausgerichtet sind, Zeit haben, weil es gerade so viele wunderbare Bücher wir auch von Gott gezeigt bekommen, eben von Missionaren, die in Ruhestand gegangen sind nach vielen Jahren Japan-Dienst und dann auch Bücher geschrieben haben. Aber wenn man jede Woche eh schon 120 Seiten lesen muss und einen Aufsatz von 1.500 Wörtern schreiben muss, wann schafft man die denn noch? Ne? Und in den Ferien möchte man eigentlich seine Familie auch sehen, möchte man auch die Gemeinde wirklich besuchen, die für einen betet, die hinter einem steht, die einen auch vermisst. Na, da kann man nicht sagen, Leute, jetzt mal, ich habe endlich Ferien, lasst mich in Frieden, lasst mich die 50 Bücher lesen, die ich da angesammelt habe. Das geht nicht. Ne? Sondern man liebt die Familie natürlich auch und die Geschwister und man möchte da auch da sein. Man hat auch Briefe zu schreiben zwischendurch und die Beter zu informieren, auf dem Laufenden zu halten, weil man nicht nur eine Verbindung haben möchte, sondern auch wirklich Dinge hat, wo man möchte, dass man nicht nur alleine dafür betet, sondern auch gerne noch 30, 40, 50 andere da wirklich treu im Gebet mit einstehen dürfen, weil das so wichtig ist. Und wir glücklich merken, dass Gott in Japan was vorhat. Und das ist etwas, die echte Missionsarbeit ist ja eher auf den Knien zu verrichten. Und da sind wir wirklich dankbar für jeden Beter, der da mit dabei steht. Und wir merken auch, wie wir durchgetragen werden. Und deswegen, die Sachen, die uns jetzt wirklich wichtig sind, ist, dass wir das lernen, weil wir wissen, die Schule ist auch eine gute Vorbereitung, weil das Missionsfeld kein bisschen entspannter wird. Es ist nicht so, dass sie uns so viel Zeit am Tag nicht lassen wollen, sondern sie möchten auch, dass uns bewusst wird, ne, dass dann Menschen auf uns zukommen, dass wir ja dann Beziehungen auch pflegen. Und das ist auch alles einfach, wo man, wenn man wirklich von Herzen investiert, geht da einfach viel Zeit drauf. Und Missionsarbeit ist ja Beziehung. Was hat denn Jesus gemacht? Er ist 3 Jahre rund um die Uhr mit seinen Jüngern zusammen gewesen. Er hat auch alles in sie investiert. Das ist, was es sein muss. Und deswegen möchten wir das auch wirklich lernen. Und wissen, dass wir gleichzeitig Japanisch irgendwie und andere Sachen und wir möchten, dass Gott einfach der Herr unserer Zeit bleibt. Wir haben sie ihm abgegeben, unsere Zeit. Und dass er das einfach ja, uns beibringt, was das heißt, dass er der Herr unserer Zeit ist. Ja? Er kann nicht nur Brote vermehren. Er kann auch die Zeit vermehren.
Ja. Ja, ein weiteres Gebetsanliegen ist vielleicht noch, dass Jesus uns auf den Dienst mit Menschen vorbereitet. Denn man kann hier viel aus Büchern lernen. Es gibt viele gute Bücher über die japanische Kultur. Aber dennoch bleibt, dass jeder Mensch anders ist. In Japan ist auch jeder Mensch anders. Und es ist wirklich wichtig, ich sehe es als wirklich sehr wichtig an, diese Demut trotzdem zu behalten und die Lernbereitschaft und auch ein Feingefühl dafür zu entwickeln, dass jeder Mensch, den ich auf der Straße treffe, anders ist und dass nicht jeder Japaner gleich ist, so wie es im Buche steht, sondern dass ich mit jedem Menschen neu anfangen darf und ihn entdecken darf. Und das möchte ich einerseits behalten, aber andererseits auch noch weiter lernen, weil auch Jesus auf jeden Menschen anders zugegangen ist. Ja, dass ich mich auch von Jesus leiten lasse, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, weil er kennt die Herzen. Und er kann mir auch die richtigen Worte in den Mund legen, wenn ich dann anfange, mit jemandem zu reden.
Was sind die nächsten Schritte, die so anstehen bei euch?
Der äußere Rahmen wird jetzt erstmal sein, dass wir unsere Ausbildung bei Cornerstone fertig machen. Das wird jetzt noch 1,5 Jahre dauern. Dann wird es theoretisch im Herbst 2020 losgehen. Wenn Cornerstone fertig ist, werden wir nämlich noch für 2-3 Monate bei unserer Missionsgesellschaft im Büro arbeiten, um dort die ganzen Abläufe.
Also wir sind 2-3 Monate noch wir werden eingestellt quasi. Das ist ja ein Entsendungsvertrag und aus den ganzen technischen, versicherungstechnischen Gründen muss das mindestens 3 Monate vor der Ausreise passieren. Es kann sein, dass es auch früher passiert, da sind wir ganz offen. Und im Oktober, also so 3 oder 4 Mal im Jahr, gibt es fixe Ausreisezeitpunkte für alle Missionare unserer Missionsgesellschaft und die treffen sich dann im Headquarter in Singapur, damit man sich wenigstens ein bisschen kennenlernt, weil das über 1400 Missionare sind, die jetzt da unterwegs sind in vielen Ländern und die Neuentsendeten treffen sich für 3 Wochen erstmal in Singapur und dann gehen sie von dort aus in ihre Zielländer und vor der Ausreise denn aus seinem eigenen Land ist man ungefähr 1 bis 2 Wochen dann auch tatsächlich im deutschen Headquarter, damit es auch ja, man auch die Menschen kennenlernt, die da die ganzen Versicherungssachen abwickeln, dass man da dann auch die Leitung kennenlernt, damit man dann, wenn man dann auf Probleme stößt in dem Land, in dem man dann arbeitet, weniger Hemmschwelle hat, auch wirklich zu kontaktieren, Vertrauen aufgebaut hat. Ist ja ganz wichtig, weil man ja dann jahrelang quasi auch zusammenarbeitet. Und deswegen quasi nicht die ganzen 3 Monate, aber auf jeden Fall 1 bis 2 Wochen würden wir dann auf jeden Fall wohnen. Das ist in Mücke in Deutschland bei Gießen, 1/2 Stunde von Gießen entfernt. Und genau, deswegen vermuten wir, wenn jetzt aktuell vorläufig, dass wir wahrscheinlich erst im November 2020 direkt in Japan dann auch sein werden. Es wird nächstes Jahr im zweiten Schuljahr in Cornerstone noch die Möglichkeit geben, auch so eine Art wie jetzt diese 3 Wochen Spring Mission, die von der Schule organisiert wurden, macht man im zweiten Jahr was selbst organisiertes, 6 bis 9 Wochen lang. Da vermuten wir, dass wir das auch in Japan machen können. Da steht die Planung noch ganz offen, wohin, mit wem und was. Und diese Ausbildung, die wir jetzt machen, ist auch wichtig für das Visum. Denn in Japan darf man ganz offiziell ein Missionarsvisum auch beantragen. Und dafür muss man halt auch eine entsprechende Ausbildung vorweisen. Und da wir jetzt zum Beispiel Mathematiker sind, würden Sie sich wundern, dass wir als Mathematiker jetzt ein Missionarsvisum möchten. Und darum muss die Ausbildung natürlich auch passen zu dem Berufsfeld, für das man das mehrjährige Visum möchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Ausbildung auch machen. Und die ist auch akkreditiert in Europa. Man kriegt also wirklich so eine Art Diploma, einen Abschluss. Und deswegen erst einmal Ausbildung fertig machen bis Juli 2020 in Cornerstone. Dann wird dieser Anstellungsvertrag mit der Missionsgesellschaft sein. Dann wahrscheinlich, wenn Gott es schenkt, im Oktober schon die Ausreise 2020. Und dann so im November wäre dann der Beginn in Japan. Und da wird wahrscheinlich auch erstmal eine Kultur- und Sprachausbildung erfolgen.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten soeben den 4. Teil aus der Interviewreihe Japans Aufgehende Sonne mit dem Ehepaar Julian und Carolina Tänzler. Das Bayreuther Akademiker-Ehepaar Tänzler wird im Herbst 2020 von einer christlichen Missionsgesellschaft nach Japan entsendet. Um in Japan ein spezielles Visum für Missionare zu bekommen, muss man allerdings eine theologische Ausbildung nachweisen. Julian und Carolina absolvieren daher ihre theologische Ausbildung bis Juli 2020 in den Niederlanden. Einen weiteren Teil des Interviews hören Sie in der nächsten Sendung. Und hier geht es weiter mit einem Vortrag, den wir exklusiv für das Freie Radio in Bamberg aufzeichnen durften. Michael Genneges ist der Referent und er ist Herausgeber des Buches »Wir waren Europäer« von Werner Lowall. Das kommunikative Gedächtnis, das auf einem lebendigen Bezug auf familiären Zusammenkünften und Alltagsgesprächen beruht, löst sich nach 3 bis 4 Generationen oder 80 bis 100 Jahren auf, so die Diplom-Sozialwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, Dr. Sabine Moller. Es sei denn, jemand nimmt sich dieses familiären Erbes an. So geschehen durch Werner Lowall. Der 92-Jährige lebt heute in Jerusalem. In seinem autobiografischen Werk schildert er viele Erlebnisse und gibt gleichzeitig die politische und gesellschaftliche Geschichte Deutschlands, Europas, Israels und der Welt wieder. Werner Lowall gelingt die Flucht vor den Nazis im sogenannten Kindertransport nach England im Jahr 1939. Viele Jahre später ist er im diplomatischen Dienst Israels tätig. Hören Sie nun den letzten Teil der Buchpräsentation von Michael Genneges zum Titel »Wir waren Europäer« von Werner Lowall.
Mikros Dynamis.
Zeitgeschichte.
Hiermit beginnt, wenn Sie so wollen, der Mittelteil des Buches, die Flucht und Werner Lowalls Jugend. Zu dieser Flucht und ein wenig auch zu der Zeit vorher gibt es das Tagebuch seiner Schwester Erika, das wir hier nur in ganz geringen Ausschnitten wiedergeben, im Gegensatz zum englischen Original. Und zwar deswegen, weil es vor einigen Jahren in Deutsch vollständig aufgelegt wurde, dankenswerterweise. Ein Zitat daraus zu dem Kindertransport. Ich möchte nur schnell die Gefühle zu Papier bringen, die ich heute empfunden habe. Eigentlich war ich mir zum ersten Mal in meinem Leben in jedem Moment meiner Gefühle bewusst. Nachdem die Koffer bereit standen und in den Zimmern warteten, machten Werner und ich unsere letzten Besuche, um Lebewohl zu sagen. Bei Tante Jenny und ihrer Mutter gab es bittere Tränen. Und auch ich musste kämpfen, sie zu unterdrücken, indem ich schwer schluckte, da ich stark bleiben wollte und musste. Geh mit Gott waren die letzten Worte, die unsere liebe alte Tante zu uns sagte. Und ich war mir sicher, dass ich sie zum letzten Mal in diesem Leben gesehen hatte. Den Eltern selbst gelang es ebenfalls, 1940 dem Nazireich zu entkommen. Über Osteuropa, die Transsib und Vladivostok, gelangten sie dann über Japan und mit dem Schiff nach Ecuador. Erst 2 Jahre später, 1942, organisierten sie die Überfahrt der Kinder und das Zusammenfügen der Familie in Ecuador. Nicht ungefährlich, angesichts des zu dieser Zeit andauernden U-Boot-Krieges im Atlantik. Über 3 Jahre waren die beiden in England, im Herlingen-Landschulheim, das die deutsche Anna Essinger dort errichtet hatte. Es ist das Alter, in dem Werner beginnt, sich den zionistischen Gedanken zu eigen zu machen. In seinen Worten: Was meiner eigenen Familie widerfahren war, verdeutlichte das dringende, verzweifelte Bedürfnis nach einem jüdischen Heimatland. Mit wachen Augen und Ohren der Jugend erlebte Werner Lowall Mittelamerika. Im Buch erfahren wir daher sehr viel über den Kontinent, über seine Geschichte und über seine Lebenswirklichkeit in diesen Jahren. Hier geht er dann seinen ersten beruflichen Tätigkeiten nach, macht seine ersten Schritte im selbstständigen Leben, bevor er mit den Eltern 1945 in die USA übersiedelt und dort den Militärdienst leistet. 1947 wieder Zivilist, arbeitet er im Import-Export-Geschäft, macht seinen Führerschein, kauft sein erstes Auto und erlebt aus der Ferne mit, natürlich, die Gründung des Staates Israel 1948 und die Aufnahme des jungen Staates in die UNO. 1949 bekommt er eine Stelle als Assistent der israelischen UNO-Delegation in New York. Für Werner Lowall der Beginn einer diplomatischen Laufbahn. Von 1951 an wird er in unterschiedlichen Funktionen im diplomatischen Dienst Israels tätig sein. In den USA, in Israel selbst und dann wieder längere Zeit in Lateinamerika, wo er seine Kenntnisse der Region einbringen kann. Zunächst in Guatemala, dann in Mexiko, zuletzt in der Dominikanischen Republik. Er lernt nicht nur berühmte Menschen dieser Zeit persönlich kennen. Zumindest die Älteren im Raum werden sich an Teddy Kollek, den Jerusalemer Bürgermeister, oder an Eleanor Roosevelt, die Gattin des amerikanischen Präsidenten, oder an den Schriftsteller Leon Uris erinnern. Exodus als Hinweis, um nur 3 dieser Persönlichkeiten zu erwähnen. Aber er lernt auch mit Pamela seine Lebenspartnerin kennen, die er in Jerusalem heiratet, mit der er 4 Kinder großziehen wird, und mit der er heute das Alter erlebt und wie wir eben gehört haben, nach 12 Enkeln ist jetzt auch der erste Urenkel dabei. Teil seiner Schilderungen dieser Zeit sind auch die Versuche, das verlorene Bamberger Eigentum zurückzuerhalten. Es ist der Beginn seiner regelmäßigen Reisen in die alte Heimat und gleichzeitig sein beruflich sowieso bedingter wacher Blick auf die politischen Entwicklungen der Welt. 1954, 15 Jahre nach seiner Flucht, betritt er erstmalig wieder den Boden seiner Heimatstadt. Auch dazu ein paar Worte von ihm selbst. Es war ein seltsames Gefühl, meine alte Heimatstadt wiederzusehen, so ganz ohne Verwandte und mit nur wenigen Freunden. Nur das Äußere der Gebäude und die alten Straßen und Gassen erinnerten mich an die Vergangenheit. Innen war es eine andere Welt. Niemand wollte in den 50er Jahren über die Nazi-Vergangenheit reden. Weder privat noch in der Öffentlichkeit. Es war ein Tabu. sogar innerhalb der Familien und in den Schulen. Die Deutschen waren immer noch benommen von ihrer Niederlage. Alle erfuhren von den schweren Verbrechen gegen die Juden und gegen die Menschlichkeit, just als sie dabei waren, ihr Land wieder aufzubauen und eine prosperierende, demokratische Gesellschaft zu entwickeln. Kurz gesagt, die Deutschen hatten die problematischen Aspekte ihrer Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet. Zwei ehemalige Dienstmädchen, die viele Jahre lang für die Familie gearbeitet hatten, bereiteten für mich mein deutsches Leibgericht, Sauerbraten, zum Abendessen. Und ich verbrachte ein paar Abende mit Menschen, die während all der Jahre Freunde geblieben waren. Schon während des diplomatischen Dienstes in Lateinamerika betreibt Lowall mit anderen ein Ansiedlungsprojekt für Einwanderer aus den USA und anderen, im Wesentlichen englischsprachigen Ländern. Das Nayot-Projekt. Eine moderne Wohnsiedlung am Rande der Stadt, nicht weit vom heutigen Israel-Museum entfernt, heute mitten in der Stadt gelegen. Ein Reihenhaus nimmt Lowall selbst für seine Familie und wohnt dort, bis sie 2008 in wiederum ein von ihm mitgestaltetes Projekt, das Nufim-Altersheim, ziehen. Das Leben in Israel hat er und seine Familie natürlich in all seinen Facetten mitbekommen. Im Buch ausführlich geschildert wird der Sechstagekrieg, der die Familie direkt berührt hat, den sie in den Bunkern der Stadt erleben, während über Jerusalem der Gefechtslärm tobt. Das Nayot-Projekt ist wohl der Schritt in die weitere und endgültige berufliche Zukunft Lowalls in Israel. Er gründet 1969 die Firma Anglo-Saxon Real Estate, eine Immobilienfirma, die er erfolgreich auf das ganze Land ausdehnt. Eine Überschrift im Buch lautet übrigens: Die einzige Kapitalanlage, die noch besser ist als Immobilien, meine Familie. Ein guter Einstieg für die Schilderungen beispielsweise des Arbeitslebens Pamelas, die zeitweise Sekretärin der Gattin von Israels Ministerpräsident Chaim Herzog war, und des Lebensweges seiner Kinder und der 12 Enkel. Sich schließende Kreise, so lautet das 14. und letzte Kapitel. Die vielfältigen Aspekte der Bamberger Beziehungen. Regelmäßig kommt Werner Lowall seit den 50er Jahren nach Bamberg. Alte Freundschaften werden erneuert, viele neue geschlossen. Seine gute Position in Jerusalem nutzt er für vermittelnde Tätigkeiten. So lernt er die Bürgermeister Röner, Lauer und Starke kennen und schätzen. Er unterstützt die Verlegung der Stolpersteine in der Stadt, einer mit dem Namen seiner Großmutter Lina Löbel. Er freut sich über die Gründung der liberalen jüdischen Gemeinde und er unterstützt den Bau der neuen Synagoge. Er würdigt die neue Generation der Deutschen. Und er sorgt mit dafür, dass die wunderbare Decke der Synagoge Horb, ein außergewöhnliches Exponat, heute im Israel-Museum ausgestellt ist und von Millionen Besuchern gesehen wird. Auch dazu noch einmal einige Zeilen. Es ist die Zeit von Teddy Kollek als Bürgermeister Jerusalems. Und er, Teddy Kollek, betreibt das Israel-Museum und seine Ausstattung. Und eines Tages bekam Teddy auf irgendeine Weise Wind von einer Kostbarkeit in Bamberg, die er unbedingt für das Museum haben wollte. Es handelte sich um die Decke einer hölzernen Synagoge aus dem Dorf Horb im Landkreis Lichtenfels in der Nähe von Bamberg. Diese war 1735 von Eliezer Sussmann, dem Sohn des Kantors von Brody in Polen, ausgeschmückt und bemalt worden. Horb war damals ein kleiner Ort mit 170 Einwohnern, von denen immerhin 48 Juden waren. Doch 1895 war nur noch ein einziger jüdischer Einwohner übrig. Die Synagoge verlor ihren Nutzen und wurde zu einer Scheune umgewandelt. Erst 1913 wurde dieses einzigartige Kunstwerk wiederentdeckt. Max Gutmann, ein Kunstliebhaber und Mitglied der jüdischen Gemeinde Bambergs, demontierte es und spendete es der Stadt Bamberg für ihr historisches Museum, das sich zu der Zeit gerade in der Planungsphase befand. Als ein Jahr später der Erste Weltkrieg ausbrach, musste die Gründung des Museums verschoben werden. Nach dem Krieg und während der 20er Jahre war nicht genügend Geld für ein Museum im Stadtsäckel vorhanden. Die Decke der Synagoge von Horb verblieb in einem kommunalen Depot, wo sie auch die Nazi-Zeit überstand. Aus einem einzigen Grund. Sie war vergessen worden. Bis dann in den 60ern Teddy Kollek von dieser Synagoge hörte, die in Bamberg noch nie ausgestellt gewesen war. Sie war leihweise an das Israel-Museum verschickt worden, weil Bamberg den Lagerraum brauchte. Als die Synagoge dann jedoch rekonstruiert und in all ihrer Schönheit im Jerusalemer Museum ausgestellt worden war, wurde sie von Tausenden besichtigt und bewundert. Bald nahm der Bamberger Stadtrat davon Notiz und bat um die Herausgabe des neu entdeckten Schatzes. Ich verfolgte die Entwicklungen mit Interesse und war, ähnlich wie Teddy, amüsiert über den Stolz auf diese alte hölzerne Synagoge, den die Bamberger Stadtväter plötzlich zur Schau trugen. Als deutlich wurde, dass Bamberg nicht vorhatte, die Synagoge dem Israel-Museum als Geschenk zu überlassen, brachte Teddy Kollek eine salomonische Lösung ins Spiel. Als Eigentum der Stadt Bamberg könnte die Synagoge als Dauerleihgabe im Museum Israels verbleiben. Im Gegenzug würde Bamberg ein kleines Modell der Synagoge für das städtische Museum geschenkt bekommen. Als der brillante Mittelbeschaffer, der er war, wandte sich Teddy an zwei ehemalige Bamberger Bürger, die ihm den Bau und den Transport des Modells finanzieren sollten. Der eine war Fred Lessing aus New York, Sohn des früheren Oberhauptes der jüdischen Gemeinde in Bamberg, und der andere war ich. Zuletzt sei erwähnt, Werner Lowall ist Honorarkonsul Guatemalas und er ist Ehrenbürger der Stadt Jerusalem. Warum eigentlich nicht der Stadt Bamberg? Das Buch ist in meinen Augen auch eine Fundgrube historischer Ereignisse und des jüdischen Lebens in Bamberg, in Deutschland, in Israel, in der Welt. Es enthält eine Fülle von Details, von politischen und historischen Bezügen, von anrührenden politischen Erlebnissen und Schicksalen. Es ist reichhaltig mit Dokumenten und Bildern versehen. Auf 460 Seiten wird uns von der Welt des vorigen Jahrhunderts erzählt. Ich konnte Ihnen längst nicht alle Stränge dieses vollen Lebens erzählen. Lesen Sie selbst. Ein Buch der Trauer und des Zorns über den Verlust von Heimat, Freunden und Familienmitgliedern. Gleichermaßen jedoch der Lebensfreude eines selbstbewussten deutschen Europäers, der ein selbstbewusster Israeli wurde, den Blick in die Zukunft gerichtet.
Mikros Dynamis.
Zeitgeschichte.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie hörten soeben den zweiten und letzten Teil des Vortrags von Michael Genneges zu dem Buch Wir waren Europäer von Werner Lowall. Unsere Sendung geht hiermit zu Ende. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns am Sonntag wieder hier bei DWG Radio oder wann immer und wo immer Sie wollen, wenn Sie diese Sendung zum Nachhören auf Ihrem Medienplayer speichern. Alexander Schmidt sagt Tschüss aus dem Sprachlabor Mikros Dynamis. Kommen Sie gut durch den Sonntag.